herzlich willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Johannes und ich begrüßen euch wieder zu eurem wöchentlichen Wasserstoff-Stammtisch. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Und Johannes, wir sind heute mal wieder zu dritt.
Genau, herzlich willkommen auch von meiner Seite und wiederum ein herzliches Willkommen an Edwin Haas.
Edwin, du bist Mathematiker und Klimaforscher vom Karlsruhe Institute of Technology, KIT. Du bist stationiert in Garmisch-Partenkirchen. Freut uns ganz wahnsinnig, dass du heute hier bist, weil viele unserer Hörer werden es ja wissen, wir haben in der letzten Zeit ja einiges über diesen Themenkomplex Energiewende, Klimawandel, Emissionen und so weiter gemacht. Haben da ja auch schon mit dem Uli Bünger kürzlich gesprochen, der dieses Thema nochmal aus der Wasserstoffsicht sehr kompetent verdeutlicht hat. Diese Sichtweise des Klimaforschers, die war natürlich auch super spannend für uns. Und deshalb freuen wir uns wirklich sehr, dass du heute hier bist. Hallo Edwin.
Ja, vielen Dank für die Einladung und hallo an die Zuhörer. Mich freut es, dass ich eingeladen wurde und wir beitragen kann zu der Diskussion.
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass viele von unseren Hörern dich persönlich noch nicht kennen. Von daher natürlich für uns alle ganz interessant, wenn du am Anfang ein paar Worte zu dir sagen könntest, wer du bist, wo du herkommst.
Ja, also wie gesagt, mein Name ist Edwin Haas. Ich habe vor ungefähr 20 Jahren mit dem Thema Luftchemie begonnen. Hier in Garmisch-Partenkirchen habe ich eine Promotion angefangen. Damals ging es noch um Ozon. Das Problem wurde relativ schnell damals dann gelöst und ich habe nach meiner Promotion so in den Treibhausgasemissionsbereich gewechselt. Ich arbeite hier in Garmisch am Institut für Meteorologie und Klimaforschung. Uns kennt man eigentlich, weil wir betreiben auf der Zugspitze oben eine Messstation und die ist eigentlich den meisten Deutschen bekannt, weil auf fast allen Bildern vom Zugspitzgipfel sieht man unseren Messcontainer, der direkt auf dem Gipfel oben steht. Aber ich muss dazu sagen, ich habe damit eigentlich nichts zu tun, außer ich muss im Winter mal helfen, Schnee schütten.
Das kann ja ganz schön sein eigentlich. Zumindest stelle ich es mir so vor. Wahrscheinlich, ja. Wenn mir die Schaufel in die Hand gegeben wird, dann werde ich es nicht mehr so schön finden. Ja, aber klingt also, auf jeden Fall nach einer spannenden Position.
Ja, also es ist ein extrem spannendes Thema dabei zum Arbeiten. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch eine große Herausforderung, weil dieses Thema Klimawandel schon seit sehr vielen Jahren, der Professor Hansen in den USA hat im Kongress in den 80ern zum ersten Mal von einer Klimaveränderung gewarnt. Und man muss es einfach sehen, da sind jetzt quasi fast über 40 Jahre vergangen und geschehen ist relativ wenig dahingehend, dass die Politik sich an diese wissenschaftlichen Erkenntnisse angepasst hat und handelt. Und das ist in diesem Thema natürlich so ein bisschen den Frust, den man auch hat, dass man sehr viele wissenschaftliche Ergebnisse und Erkenntnisse zusammenträgt und die der Politik auch bietet. Und die Politik muss die Handlungsoptionen daraus ableiten. Und das ist manchmal sehr ernüchternd, wenn man sieht, dass natürlich hier viele Kräfte an diesem Markt teilnehmen und aus unterschiedlichen Motivationen es dann zu politischen Entscheidungen kommt, sagen wir es mal so.
Vielleicht noch mal ganz kurz, was ist denn aus deiner Sicht dieser kritischste Punkt am Klimawandel und warum müssen wir jetzt was tun?
Also wir sind im Augenblick in einer Position und es hat sich bei den Klimaverhandlungen in Paris gezeigt, dass wir noch ein Zeitfenster haben, um die globale Erwärmung unter diese 1,5 Grad zu drücken oder unter diesen 1,5 Grad zu halten. Allerdings muss man das einfach sehen, unser Restbudget an CO2-Emissionen, die wir uns noch zur Verfügung stehen, die müssen natürlich drastisch jetzt sofort gesenkt werden, weil jedes Jahr, das wir quasi vergeuden und in die Zukunft weiter so agieren, wie wir es jetzt tun, wird in der Zukunft zu einem noch drastischen Reduktion führen müssen, um in diesem Fenster zu bleiben von einer Erwärmung von 1,5 Grad. Und irgendwann wird es natürlich so sein, wenn wir nicht sofort die Kurve jetzt einleiten, die Emissionen nach unten zu drücken, dann muss man in der Zukunft mit einem extrem hohen Aufwand und sehr teuer das CO2 aus der Atmosphäre wieder entnehmen. Und das ist ein Szenario, was in vielen dieser Projektionen in die Zukunft jetzt auch schon gezeigt wird. Das ist eigentlich das, was man verhindern möchte, weil das, das sind Dinge, dass man in der, wir geben hier in die Zukunft ein, wie soll man sagen, für die nächste Generation, da bürden wir eine Last auf, die quasi eigentlich zu verhindern wäre jetzt im Moment durch aktives Handeln.
Welche Veränderungen würden denn mit einer Erwärmung um 1,5 Grad beziehungsweise 2 Grad einhergehen? Wären diese Veränderungen wirklich so verheerend? Und gibt es da vielleicht einen Unterschied global betrachtet und hier ganz regional bei uns?
Also wir müssen das immer so sehen, diese 1,5 oder die 2 Grad, die werden global betrachtet. Also es geht um die globale Mitteltemperatur. Und das ist ein Maß, wie man natürlich das global betrachten kann, diese 1,5 oder 2 Grad. Aber die Erwärmung wird über Landmasse viel stärker sein als über Wasser. Dadurch, dass natürlich ein großer Teil der Erde mit Wasser bedeckt ist, wird es so sein, dass die Landmassen bei einer Klimaerwärmung von global 1,5 Grad sicherlich ein Signal sehen werden, regional von 2 bis 4 Grad. Und wir in Deutschland haben das jetzt schon gesehen, wenn wir in die letzten Jahre zurückschauen. Wir haben in etwa mit 2018 und auch 2019 erfahren, was denn das bedeutet, wie sich, wenn das Klima sich ändert, weil es ist nicht nur die Durchschnittstemperatur, was wir fühlen mit der Durchschnittstemperatur, die ansteigen wird, werden die Extremereignisse natürlich mit ansteigen und deutlich verschärft werden. Das heißt, Hitzewellen werden, also die extremen Werte werden nicht linear auch um 1,5 oder 2 Grad steigen, sondern die steigen oft exponentiell viel stärker. Und wir haben plötzlich jetzt dann 2018 den Hitzerekord oder 2019 den Hitzerekord in Deutschland gebrochen wieder. Und das geht natürlich einher, je wärmer es ist, je mehr Energie steckt in der Atmosphäre, auch die Niederschläge werden steigen, nicht unbedingt in der Gesamtsumme, aber die Intensität einzelner Ereignisse nimmt zu und damit haben wir ein ganz großes Problem für den Lebensraum, in dem wir leben. Also zusammenfassend muss man einfach sagen, das, was man denkt, 1,5 Grad, das ist gar nicht so viel. Der Unterschied zwischen unserer Klimaepoche jetzt und der letzten Eiszeit sind 6 Grad globaler Durchschnitt. Also das ist schon eine Ansage. 2 Grad, das ist quasi ein extremes Signal hin zu dieser letzten Epoche.
Also quasi ein Drittel weg von der Eiszeit, wenn man so möchte.
Ja, und es geht quasi weg, halt weg von der Eiszeit, es geht in die Warmzeit rein und diese Warmzeit wird ganz extrem werden. Also wir sehen ja ganz viele Auswirkungen davon. Es gibt erste Studien, die sagen, eine Wahrscheinlichkeit von 20% oder sowas und wir werden global und regional diese Erwärmung in diesem Signal von 1,5 Grad in den nächsten Jahren schon sehen. Im Augenblick ist ganz schlimm über im Norden von Russland, Sibirien. Da haben wir eine Anomalie und das sind es jetzt quasi in einer ganz großen Region ja nicht irgendwie 1 oder 2 Grad. Hier reden wir von 6 Grad. Also der Winter über Nordrussland war extrem mild. Der Sommer, welcher kontinental sowieso warm ist, der ist extrem heiß im Augenblick. Und das Nordpolarmeer und die Arktis, die hat die geringste Eisausdehnung zu dieser Jahreszeit, die jemals gemessen wurde. Das ist die Mosaik-Expedition, die sich im Eisjahr hat einschließen lassen und eigentlich mit dem Eistrift jetzt unterwegs sein möchte. Die findet gar kein Packeis mehr, die ist also nicht mehr im Packeis drin, sondern ist völlig zerbrochen schon. Und das ist ein ganz, ganz heikles Thema, weil diese Eisbedeckung ein Kipppunkt im Klimasystem darstellt. Das ist halt ein Punkt, wo sich das Klima, wenn das Eis verschwindet, weil die Albedo, also diese Rückstrahlfähigkeit von der solaren Einstrahlung sich dann ändert. Und wenn das Eis verschwindet, ab dann haben wir ein anderes Regime. Und man geht davon aus, dass dieser Kipppunkt auch Nordsibirien bereits erreicht hat, dass das ein lokaler Kipppunkt und ein lokales Phänomen ist, dass durch diese extreme Erwärmung im Winter, die man hatte, das Eis und der Schnee viel, viel schneller verschwunden ist. Und damit natürlich jetzt hier dieser kontinentale Hitzesommer extrem verstärkt wird.
Beeindruckend, diese Zusammenhänge.
Ja, also und sowas, was jetzt quasi dort passiert, das wird auch uns treffen. Also wenn ich im Augenblick schaue, diese Bilder, die man sieht vom Harz, wo die ganzen Fichten im Augenblick sterben, das ist natürlich der Borkenkäfer, aber man muss es einfach so sehen. Der Borkenkäfer hat durch diese Hitzestress, der auf diese Bäume lastet, natürlich ein leichtes Spiel und der frisst hier quasi ganze Gegenden kahl. Und früher waren das lokale Ereignisse, da waren das vielleicht mit sandigen Böden oder es war ein lokales Wetterphänomen, dass es in der Gegend vielleicht ein bisschen trockener war. Heute haben wir hier in Deutschland im Forstbereich extrem große Probleme und die Wissenschaft sucht hier quasi nach der Gestaltung des Waldes der Zukunft. Da gab es auch schon Forschungsansätze in der Vergangenheit, aber man hat sich das quasi einfach sehr ruhig auf sich zukommen lassen und ich weiß, dass da sehr viele Leute jetzt Panik sind, weil hier muss der Wald umgebaut werden und das Ganze findet halt so schnell statt, dass da gar keine Generation junger Bäume heranwachsen kann, bis das eigentlich neue System sich schon längst etabliert hat.
Du hast diese Kipppunkte jetzt erwähnt, speziell auch in Bezug auf das Schmelzen der Eiskappen. Man hört ja ab und zu, dass wenn wir mal so einen Kipppunkt erreichen und dann auch drüber hinausgehen, die Erwärmung ja dann sozusagen ungesteuert weitergehen würde und man dann gar nicht mehr wüsste, wo die ganze Sache hinläuft. Siehst du das genauso? Wie ist deine Meinung dazu?
Also das ein großes Problem dieser Kipppunkte ist, dass man relativ wenig weiß darüber. Man versucht quasi über Simulationen dieses gesamte Erdsystem zu verstehen in einem großen Zusammenhang. Und man hat 6 oder 8 solche Kipppunkte im globalen Klimasystem bis jetzt so identifiziert. Dieses Albedo-Phänomen ist eins, die Zirkulation im Ozean, was El Niño, La Niña angeht, ist eines. Da gibt's noch mehrere. Und das sind eines der großen Probleme, weil es wird ganz sicher sein, dass wenn so ein Kipppunkt erreicht wird, dass danach eine neue Art der Dynamik einsetzt, mit der wir im Augenblick so gewisse Probleme haben, weil diese Klimamodelle, mit denen wir arbeiten, die sind auf die Vergangenheit. Man hat das Wetter beobachtet oder das Klima beobachtet über die letzten 50 oder 100 Jahre. An dem, was hier stattfindet, sind diese Klimamodelle geeicht, kalibriert und verifiziert, dass sie korrekt arbeiten, also aus der Vergangenheit. Und wir versuchen jetzt damit in die Zukunft zu schauen. Das Problem dabei ist natürlich, alle Dinge, die in der Vergangenheit nicht da sind, die nicht in Daten drin stecken, die sind nicht in dieser Kalibrierung inhärent beinhaltet. Das heißt, Phänomene, die in der Zukunft, wenn die thermohaline Zirkulation im Nordatlantik irgendwann mal zusammenbricht, das wäre ein komplett neues System und damit haben die Modelle natürlich so ihre Schwierigkeiten. Das heißt, die Unsicherheit, diese Kipppunkte zu simulieren, die ist immens. Aber zwar ein ganz anderes Problem stellt sich, und das muss man sich einfach vorstellen. Wir reden hier von einer Temperaturzunahme und wir sprechen im Augenblick von dem Zeitfenster bis 2100. Da hört das Ganze aber nicht auf. Also unsere Enkel und Enkelenkel, die Generationen, die nach uns gehen in der Zukunft, die werden das Erbe des Klimasystems von uns natürlich übernehmen müssen. Und eine ungebremste Klimaveränderung, die wird sich auch über das Jahr 2100 hinaus fortsetzen. Das heißt, die Generation, die dann quasi irgendwo zwischen 2100 und 2200 leben wird, die wird quasi hier ein Erdsystem haben. Und da gehen wir mal davon aus, dass das dann, wenn es sich fortsetzt, 2, 4 oder 6 Grad sein werden. Das ist wiederum der Abstand zur letzten Eiszeit in die Zukunft. Und das sind jetzt quasi 4 oder 5 Generationen, die nach uns kommen werden. Und das ist das Erbe, das wir denen hinterlassen. Damit wird die Erde ganz sicher eine andere sein. Mhm. Das ist ganz gewiss. Das heißt, bei all denen, die daran zweifeln, dass quasi wir das Ganze begrenzen müssen, denen muss klar sein, dass sie damit an die Generationen nach uns ein Erbe weiterreichen, welches immens und krass sein wird. Die Welt wird nicht mehr so vorstellbar sein, wie wir sie kennen. Das wird was ganz anderes sein. Wie? Das ist schwierig zu sagen, aber ganz sicher nicht das. Also, ich denke mal, der mahnende Zeigefinger ist hier durchaus berechtigt, Lehrer Lempel, und zu sagen, ich glaube nicht, dass wir das tun sollten.
Jetzt gibt's natürlich immer wieder diese Argumente, dass es Veränderungen in der Geschichte der Welt immer gegeben hat und dass sich die Natur, die Welt an sich immer dran angepasst hat. Lässt du das Argument gelten?
Um da einfach mal reinzuspringen, sorry. Man hört ja auch ab und zu das Argument in Anführungszeichen vielleicht, dass man gar nicht wüsste, wie groß denn tatsächlich der menschliche Einfluss auf den Klimawandel ist. Also, dass es natürlich Emissionen gibt, die von Menschen verursacht werden, anthropogene Emissionen, aber dass man eben nicht einschätzen könnte, ob die wirklich so einen relevanten Einfluss auf den Klimawandel hätten oder ob nicht diese natürlichen Emissionen den viel, viel größeren Einfluss hätten. Was sagst du dazu?
Also man muss ganz ehrlich natürlich schon sagen, wir haben quasi keine Erde als Experiment, an dem wir Dinge machen können. Also wenn wir jetzt, das, was wir tun, ist ein großes Experiment. Im Jahr 2100 wird man sehen, ob wir recht hatten oder nicht mit den Vorhersagen. Allerdings ist es dann natürlich zu spät und es wird keinen Weg zurückgehen. Was man ganz sicher weiß, also es gibt ja ganz viele Menschen, die quasi das ganze Treibhausgas, die Methodologie und die Wissenschaft und die Prozesse, die dahinter stehen, in Frage stellen. Das kann man quasi alles im Labor, also den Treibhausgaseffekt kann man im Labor nachbauen. Das ist Strahlungsgleichgewicht etc. Das ist alles eigentlich außer Frage. Was wir im Augenblick im Klimasystem nicht so wirklich genau wissen, das ist die Antwort der Biosphäre. Man muss sich vorstellen, wir emittieren im Jahr irgendwo in der Größenordnung 30 oder 40 Gigatonnen CO2. Und am Schluss bleiben nur so 6 Gigatonnen übrig, die als Akkumulation in der Atmosphäre verbleiben. Der Rest wird quasi wieder aufgenommen von diesen anthropogenen Emissionen, also von den Verbrennung von fossilen Brennstoffen. Und ein Teil geht über ein Gleichgewicht in die Ozeane rein und ein anderer Teil, der wird quasi von der Biosphäre aufgenommen, weil das CO2 in der Photosynthese natürlich eine treibende Kraft ist. Das heißt, je höher die CO2-Konzentration in der Atmosphäre sind, in der Außenluft, je effizienter wird die Photosynthese stattfinden und je mehr kann aufgenommen werden. Jetzt haben wir das Problem, dass mit solchen Enrich-Versuchen, also man nimmt eine Pflanze und setzt sie in ein Gewächshaus, das gasdicht ist, in höheren CO2-Konzentrationen und begast diese Pflanze damit und schaut einfach, wie die Photosynthese und der Umsatz von Kohlenstoff stattfindet, dann gibt es quasi hier viele Studien, die zeigen, dass nach einer gewissen Zeit in so einer erhöhten CO2-Atmosphäre diese Aufnahme zur Sättigung kommt, also diese Produktivitätssteigerung. Im Augenblick ist es so, dass die Biosphäre extrem viel aufnimmt. Das Ganze wissen wir aber nicht, weil das große Problem da, wo die ganz dicke Masse an Biosphäre sitzt, und das ist in den Tropen, da sind in den letzten 20 Jahren alle Messprogramme gescheitert. Das liegt hauptsächlich daran, dass natürlich hier extrem unsichere politische Verhältnisse stehen. Also quasi in Afrika war das halt immer so am Rande des Regenwaldes. Da hat man ein paar große solche Eddy Tower, nennt man die, also die den Kohlenstofffluss messen, stehen gehabt. Aber wenn man diese Karte auf der Welt, wo diese ganzen Messsysteme stehen, sieht, dann sieht man Europa, USA, China, Australien, das ist alles gut vernetzt. Aber da, wo die Biosphäre am stärksten ist, der Amazonas und in Afrika, auch in Teilen von Asiens, da ist quasi einfach nichts. Da sitzt fast gar nichts. Die Europäische Union und Deutschland, die haben haben jetzt im Amazonas einen Turm gebaut. Es gibt aus Belgien einen jetzt, den ich weiß, der irgendwo im Kongo sitzt. Das ist aber extrem schwierig, weil vor allem unter diesen ganzen unsicheren Bedingungen jetzt politisch mit Terror ist einfach ein extrem hohes Risiko für Wissenschaftler darstellt, dort vor Ort zu arbeiten. Und ohne Wissenschaftler vor Ort zu haben, sind solche Systeme oftmals halt nicht, die produzieren keine durchgehend chronologisch durchgehenden Daten. Lange Rede, kurzer Sinn, was die Biosphäre macht, das weiß man nicht. Oftmals ist das aus der ganzen Bilanzierung das Restglied. Also man sieht, was in der Atmosphäre, Mount Aloha da in Hawaii, dieser Messstation, die die CO2-Emission, die CO2-Konzentration global misst. Das ist der Referenzdatensatz. Damit wird quasi die Atmosphäre geeicht. Das ist das, was in der Atmosphäre ist. Und diese Zunahme wird jährlich herausgerechnet, wie das Signal nach oben wandert. Und man weiß in etwa, wie viel fossile Brennstoffe quasi verbrannt werden und wie viel anthropogen CO2 in die Atmosphäre geht. Und das Restglied ist das, also die Unbekannte, da geht man davon aus, dass die Biosphäre das aufnimmt. Und jetzt ist das große Problem, einer dieser Kipppunkte ist dieser Photosynthese-Zuwachs in der Biosphäre. Wenn der irgendwann mal stagniert, dann werden wir keine jährliche Steigerung von 6 Gigatonnen CO2 haben, sondern wir werden plötzlich 12 oder 18 Gigatonnen haben. Und das, dann geht die Kurve, die ja jetzt schon senkrecht nach oben geht eigentlich, die wird noch steiler werden. Und das ist eines der ganz großen Probleme. Da sind wir wieder an diesem Kipppunkt. Das weiß so in etwa niemand. Man weiß nur eins. Je weniger Regenwaldfläche für diese Photosynthese zur Verfügung steht, je schlimmer wird es aussehen. Also das, was in Brasilien gerade passiert, dass quasi Regenwald vernichtet wird für Soja und andere Dinge oder auch in Indonesien, das ist ein ganz großes Problem, an dem wir ganz sicher auch arbeiten müssen.
Okay, jetzt kann man ja immer sagen, ja, das klingt ja schon so danach, als ob wir da jetzt endlich was tun sollten und endlich auch richtig ernsthaft dahinter sein sollten, zumindest wenn man der Argumentation von euch Klimaforschern immer so folgt. Aber man muss natürlich auf der anderen Seite sagen, das wird natürlich alles extrem, extrem teuer. Und jetzt könnte man sich natürlich überlegen, ja, ist es das wirklich wert? Also soll man jetzt diese riesige Menge an Geld in die Hand nehmen? Sollen wir jetzt unser Leben so radikal umkrempeln, wie es gefordert wird? Oder sollten wir nicht warten, dieses Geld eher anlegen, da es vielleicht sogar noch mehr wird, und dann sozusagen auf Schäden warten, die durch den Klimawandel entstehen, und mit diesem Geld einfach diese Schäden dann adressieren oder beheben, wäre das nicht die viel sinnvollere Möglichkeit?
Also die Antwort, die liegt ja schon, die ist eigentlich schon gegeben. Wir haben die letzten 10 Jahre, würde ich mal sagen, seit der letzten Finanzkrise global, haben wir genau das gemacht. Wir haben eigentlich nichts getan, wir haben einfach mal abgewartet. Und ein bisschen ist das diese kognitive Dissonanz. Man weiß, dass man eigentlich was tun müsste, aber man tut es nicht aus irgendwelchen Gründen. Viele hatten natürlich auch wirtschaftliche Motive da dahinter. Dann sind das natürlich viele Probleme, dass man quasi irgendwie... wir haben keine Weltregierung, das muss man einfach sehen. Also wir sitzen alle in der Konkurrenz. Es sind einige Staaten, die wirtschaftlich aus, sagen wir mal, ärmeren Schichten aufsteigen. Die wollen sich natürlich jetzt nicht hier limitieren lassen. Es sind die großen Emittenten der Industrienationen, die natürlich schon ihre CO2-Last mit sich tragen, also diesen Bürden, die haben ja das Problem eigentlich verursacht. Das sind schon verschiedene Herangehensweisen, Sichtweisen darauf. Faktisch einfach, diese ganzen Klimamodelle, die geben uns irgendwie eine Unsicherheitsbandbreite, irgendwie 300 bis 500 Gigatonnen CO2, das man noch quasi irgendwie in den nächsten Jahren emittieren kann. Und ab dann ist Schluss. Wenn wir dann nicht sofort aufhören und dann auf Null kommen, dann wird dieses 1,5-Grad-Ziel oder auch das 2-Grad-Ziel nicht mehr erreicht werden können bis zum Jahr 2100. Ich meine, wie gesagt, dass das ein notwendiges Muss ist, auch weil man darüber hinausdenkt, über das Jahr 2100, das stellt, ist, glaube ich, außer Frage inzwischen. Da gibt es sicher ganz viele Beispiele. Wir haben das, wie gesagt, mit diesen Hitzesommern erlebt. Aber wir sehen natürlich jetzt die Auswirkungen des Klimawandels auf die Lebensmittelversorgung. In Australien hatten wir das 2019, die extremen Brände, die man dem Klimawandel zuschreibt, zum ganz großen Teil. Kalifornien hat es gesehen, die Schäden sind immens. Und allein der Küstenschutz, der wird derart viel Geld verschlingen in den nächsten 20 bis, sagen wir mal, 40 Jahren, um quasi hier vor Sturmfluten geschützt zu sein, mit einem Anstieg von 20 Zentimeter oder einem halben Meter, dass quasi all das, was wir jetzt eigentlich an Geld investieren müssten, um die Wirtschaft zu transferieren in eine Dekarbonisierung, so nennt man das, also eine Wirtschaft, die quasi auf regenerativen Energien beruht und quasi nicht auf Kohlenstoff, dass dieses Geld wohl investiert werden, weil in der Zukunft werden wir es quasi nehmen müssen und Schäden, also uns vor Schäden schützen oder quasi Schäden wieder auszugleichen. Und es ist ja nicht so, dass quasi in 50 oder 100 Jahren das zu einem Schaden kommt, der diese Summe kostet. Also wir werden quasi, heute definiert man ein 100-jähriges Hochwasser als ein Hochwasser, das statistisch alle 100 Jahre auftritt. Das wird sich derart verschieben, dass diese Definition so weit nach oben gehen wird, dass sowohl die Frequenz von dem Auftreten dieser Hochwasser kommt, als auch die Sturmfluten, die damit einhergehen, dass das einfach Geldsummen sind, die wir investieren müssen, die unvorstellbar hoch sind, die weit, weit höher sind als das, was eigentlich dieser Umbau der, und wir reden hier nicht von Deutschland, wir reden hier von der globalen Wirtschaft, kosten wird. Also das ist zweifelsohne, dass quasi das Geld eigentlich wohl investiert wäre, aber man muss jetzt einfach sagen, es sind natürlich Akteure am Markt. Also wir haben ja quasi eine etablierte Industrie, welche uns Energie zum Beispiel aus Kohlenstoff, aus fossilen Quellen zur Verfügung steht. Diese Transformation wird natürlich bedeuten, dass wir Dinge hier wegnehmen und in einem anderen Segment dorthin überführen. Und entweder werden diese Industrien oder diese Sektoren oder diese Unternehmen hier die Transition und diesen Umbau und Wandel mitgestalten und mitgehen, oder wir werden Phänomene haben, wie wir sie gesehen haben in der Vergangenheit mit Kodak oder mit Nokia, dass da quasi ganz große globale Player einfach von heute auf morgen verschwinden werden. Also das ist das große Thema. Und hier sind natürlich sehr viele Kräfte am Markt. Also quasi die Kohleindustrie, die sich in Deutschland jetzt ganz massiv gegen einen schnellen Umbau stemmt, mit Argumenten, dass da ganz, ganz viel Wirtschaft und Arbeitsplätze dahinter steckt, während man gleichzeitig die weitaus größeren, also viel, viel mehr Arbeitsplätze in anderen Bereichen geopfert hat. Das sind einfach diese Dinge, die hier am Markt, also die Kräfte, die hier am Markt spielen, das muss man so sehen. Mhm. Das ist das Thema. Und das ist eigentlich die politische Herausforderung. Also man muss es ganz, ganz krass gesagt, wir werden einigen was wegnehmen müssen und anderen Bereichen werden wir das zuteilen. Also da die werden neue Gelegenheiten, Opportunities haben. Also die regenerativen Energien, das sind zweifelsfrei. Das ist das Segment, das wachsen muss und wird. Und der auf Kohlenstoff basierte Energiesektor und Montanbergbau, da ist nicht zukunftsfähig und der muss auch stillgelegt werden. Egal, wie bitter das für manche Regionen ist. Aber als Beispiel diese Steinkohleförderung, die jetzt 2018 ausgelaufen ist, die war ja absurd. Das hat quasi dieser Region ein bisschen Geld gegeben. Da kam es zu einem großen Fressen. Und was hatten diese Region, die das bekommen hat, letztlich nachhaltig irgendwie damit bewirkt? Deshalb, diese Transition, die hat in dieser Region ja nicht zu einem kompletten Umbau geführt, sondern das ist quasi einfach verpufft. Ich will nicht sagen einfach verpufft, es sind sicherlich viele Dinge geschaffen worden, aber dieses Geld hätte ganz anders, viel effizienter auch in diese Region investiert werden können, anstatt es quasi in diese RUHR-AG zu stecken.
Das sind interessante Gedanken, muss ich sagen, die auch sehr zum Nachdenken anregen. Und Ich glaube, da brauchen wir ein bisschen Zeit, um das zu verarbeiten. Insofern würde ich einen Schluck aus unserem Cocktailgläsern nehmen und diese jetzige Folge des Podcasts beschließen.
Zum Schluss wie immer der Aufruf, bitte beteiligt euch an der Diskussion, liebe Hörer. Gebt uns euer Feedback und eure Meinungen bekannt, insbesondere natürlich dann, wenn vielleicht eure Meinung von der hier vorgestellten Meinung Edwins abweicht in gewisser Hinsicht. Wir wollten dann auch auf euer Feedback eben in einer späteren Folge eingehen und vielleicht auch dann den Edwin nochmal dazuschalten, je nachdem, mal sehen. Nutzt bitte die Kommentarfunktionen, zum Beispiel auf unserer Webseite hydrogenbar.podigy.io oder schreibt uns gerne weiterhin E-Mails hydrogenbar@yahoo.com. Das soll es dann für heute gewesen sein. Edwin, wir sprechen nächste Woche noch weiter, würde ich sagen. Das waren sehr spannende Diskussionen bisher.
Ja, ich freue mich schon darauf und danke für die Gelegenheit hier beitragen zu können bis jetzt.
Sehr gut. Na dann, macht's gut und bis nächste Woche. Ciao.
Bis dahin. Ciao.
Ciao.